Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Heute ein bisschen angeschlagen, aber es hört sich schlimmer an, als es ist. Ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast. Vor allen Dingen Fußballfans werden ihn kennen oder sie müssen ihn kennen, denn er war Teil des besten Innenverteidiger-Duos der Welt. Das hat mein Sohn gesagt und der ist Experte. Er hat gespielt beim BVB, bei Borussia Dortmund und zwar unter dem legendären Trainer Jürgen Klopp. Wurde zweimal deutscher Meister, hat den DFB-Pokal gewonnen. Er war dann, das weiß ich als FC-Fan sehr zu schätzen, auch mal eine kurze Saison beim ersten FC Köln. Es ist der Profifußballer Neven Subotic oder mittlerweile Ex-Fußball-Profi. Und besonders ist er nicht nur deswegen, weil er berühmt ist, sondern vor allen Dingen, weil er diese Berühmtheit und auch sein Geld einsetzt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Schon während seiner aktiven Fußballzeit hat er die Neven Subotic Stiftung gegründet, die vor 3 Jahren dann in die Welfare Foundation umbenannt wurde. Und die Stiftung setzt sich in erster Linie dafür ein, dass Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben. 2,2 Milliarden Menschen weltweit haben nämlich keinen Zugang zu sauberem Wasser. Also das ist fast ein Viertel unserer Weltbevölkerung. Und was für uns so völlig selbstverständlich aus dem Hahn fließt, wann immer wir wollen, in scheinbar unbegrenzter Menge, das ist für dieses Viertel ein sehr schwer zugängliches, aber überlebenswichtiges Gut. Was ihn antreibt, diese Situation zu verbessern und welche Ziele er noch verfolgt, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Neven Subotic. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ja, also was hier in unserer, muss ja sagen, privilegierten westlichen Welt, da können wir uns ja kaum vorstellen, dass Wasser ein knappes Gut sein kann. Inwiefern ist es das aber? Also was, Herr Subotic, bedeutet es für Menschen, vor allen Dingen im globalen Süden, dass sie keinen einfachen und direkten Zugang zu Wasser haben? Wie wirkt sich das auf ihr Leben aus?
Das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden, weil es schon den ganzen Tag und das ganze Leben beeinflusst. Was aber irgendwie vergleichbar ist, wenn man hier sich vorstellt, dass Strom, Internet und Wasser ausfällt, dann bekommt man so ein Gefühl für, oh, dann geht gar nicht so viel. Also man kann sich nicht die Zähne putzen, man kann sich nicht das Gesicht waschen, man kann nicht die Toilette nutzen, man kann nicht Essen kochen. Und man kann auch nicht Wasser trinken. Somit beginnt der Tag mit einer unmöglichen Herausforderung, vor allem gesundheitlich. Und das wirkt sich ja auf den Rest des Tages aus. Wir sehen und wissen, dass das für vor allem jüngere Menschen oder Kinder, Säuglinge ja tragend ist, Zugang zu sauberem Wasser zu haben, weil diese entscheidenden Grundjahre, also die ersten 5, sind schon so ein erster Indikator, die darstellen, dass nun mal geschätzt ca. 10.000 kleine Kinder pro Tag nicht ihren 5. Geburtstag erleben werden, weil sie an durch Wasser übertragene Krankheiten davor sterben werden. Ich glaube, das macht sehr eindrucksvoll deutlich, welches Ausmaß das haben kann für eine gesonderte, vulnerable Gruppe.
Absolut. Sie schreiben ja auch auf der Welfare-Stiftungs-Homepage, Zugang zu sauberem Trinkwasser sei ein Menschenrecht. Und das, was Sie jetzt sagen, spätestens dann, wenn man so nochmal darüber nachdenkt, was ein Leben ohne sauberes Wasser ausmacht, dann weiß man, dass es ein Menschenrecht ist, alleine auch um die eigene Würde bewahren zu können. Ne? Also weil Sie sagen Menschenrecht, also es geht auch um Menschenwürde, ne?
Ja, Würde ist vielleicht ein schwer greifbarer Begriff manchmal, aber ich erinnere mich, ich war vor ein paar Jahren in Tigray, in Äthiopien, das ist eins der Länder, in denen wir agieren, und da war ein ultraherzlicher Opa, der mich an meinen Opa auch erinnert hat, also viel Leben im Gesicht, und in seinem Fall, in der Region, kann man sich anschauen, was in den letzten Jahrzehnten in Tigray passiert ist, dann kann man auch viel Respekt dafür aufbringen, dass dieser Mensch so herzlich war und so herzlich empfangen hat. Und es war einfach wunderschön. Und,
was ist denn da passiert, weil Sie das gerade so sagten? Was ist denn gerade in Äthiopien passiert?
Äthiopien einerseits in den letzten 4 Jahren Bürgerkriege, also mehrere in der Region, in der wir agieren, Tigray, das ist eine Region mit ca. 6 Millionen Einwohnern, sind ca. 10% der Bevölkerung gestorben durch den Krieg. Das waren nicht alle Söldner, die wenigsten davon waren das, sondern tatsächlich durch Hungersnot und die Auswirkungen davon, als auch einfach eine Not an allen Materialien, die benötigt werden. Ich meine, Leute, vor allem auch ältere Leute, brauchen Arzneimittel und diese konnten Also die wurden geblockt an der Grenze, sind nicht eingeführt worden. Und das sind nur die letzten 4 Jahre. Guckt man sich das länger an, 2007, 2008, ein Krieg mit Eritrea, in den 90er Jahren eine Revolution, in den 80er, 70er, 60er Jahren die bekannten Hungersnöte, die es bis zu... bis nach Europa geschafft haben, zum Teil auch die Ursache waren für diese Konzerte, bei denen unter anderem auch Michael Jackson dann mitgewirkt hat, woher dieses Lied, ich weiß nicht, wie das heißt, aber One Piece, One World oder sowas, losgestartet sind. Also ein wahnsinnig dynamisches Land und auf jeden Fall war der ältere Herr da neben mir und ich weiß ein bisschen was über die Geschichte, die hat er hautnah erlebt. Ich habe Bücher und Berichte dazu gelesen, was er tagtäglich erlebt hat. Und er hat auch gesagt, dann am Ende die Wasserstelle, die da errichtet wurde, bedeutet ihm ganz viel. Denn für nicht nur ihn selbst, sondern für seine Kinder und auch für seine Enkel bedeutet das Würde. Also er fühlt sich als Mensch, weil die Quelle, die er davor benutzte und auch seine Kinder und auch seine Enkel, war eine offene Wasserquelle, wo man neben den Tieren steht, die da urinieren und auf Deutsch gesagt noch Schlimmeres machen. Das spreche ich lieber nicht aus, das kann man sich denken. Das war die Quelle, die er hatte. Jetzt gibt es eine saubere Quelle, die sein gutes Menschenrecht sind. Und das wiederum, und das sind glänzende blaue Augen, haben dann auch das nochmal wiedergespiegelt. Dass er sich dann auch wirklich als Mensch gefühlt hat, beziehungsweise in Abtrennung zu diesen Tieren nun sein Wasser bezogen hat. Und das gab mir so ein Gefühl von, boah, krass, ich habe das natürlich gehört und auch gesagt, aber irgendwie in der Person war das dann schon verankert, dass so ein herzlicher Mensch, der so viel erlebt hat, nun endlich mal, und da könnte ich auch echt heulen, Zugang zu sauberem Wasser hat. Ich würde ihn viel, viel mehr wünschen, aber leider ist das noch immer das Problem, mit dem wir uns befassen, weil es entlang der Entwicklungsstufe ganz am Anfang ist. Das ist etwas, was man zum Überleben auch erstmal benötigt.
Was für ein bewegender Moment, also was für eine bewegende Begegnung, von der Sie uns jetzt erzählt haben. Äthiopien ist ja eben eines der Länder, wo Sie mit Ihrer Stiftung aktiv sind, auch noch in Kenia, in Tansania. Und Sie haben auch schon über 500 dieser WASH-Projekte realisiert. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was das für Projekte sind. Also Sie bauen Brunnen, genau, aber es geht ja noch darüber hinaus, oder?
Ja, so ein Projektumfang, den wir auch immer gemeinsam mit lokalen Partnern realisieren, umfasst Wasseranlagen, Wassersysteme. Es gibt von dem einfachen Pumpsystem, wo man davor steht und manuell mit den Händen wassern pumpt, bis hin zu größeren Anlagen, die Wasser auf die Oberfläche pumpen, aber durch entweder irgendeine Stromquelle, Powerquelle oder auch Solarstrom und dann auf mehrere Kilometer verteilt wird. Ne? Und am Ende steht da immer eine Entnahmestelle, wo die Menschen ihre Wasserkanister auffüllen können. Das ist ein Teil. Es gibt dann noch Sanitäranlagen, die an den Schulen dann errichtet werden, die jeweils pro Geschlecht dann auch verfügbar sind und die Intimsphäre aller Kinder und auch der Lehrpersonen dort schützt.
Mhm. Und, auch wieder bei Würde sind wir da, ne?
Mhm. Ja, absolut. Mhm. Also ja. Ist nicht zumutbar, dass man vor allem jungen Mädchen, die im pubertären Alter sind, gar keinen Raum bietet, in dem sie sich sicher fühlen, in dem sie, den sie von innen abschließen können. Das ist so rudimentär, dass für uns das selbstverständlich ist, was auch schön ist. Fakt ist, woanders gibt es nicht mal einen Raum manchmal. Und genau da sind wir, dort in den ländlichen Regionen eben. Und es gibt noch diese Komponente von Hygiene, sprich einerseits muss sauberes Wasser rein, das, was rauskommt, muss ordentlich entsorgt werden, auch unter Schutz der Intimsphäre. Und eine Hygiene rundum wird dann auch noch durch Schulungen trainiert. Und das Ganze wird dann noch untermauert durch Managementsysteme, die dann vor Ort etabliert werden, um diese Infrastruktur als solche langfristig zu warten oder auch zumindest das so managen zu können, dass jemand kommt und das wartet und dass ein Finanzierungsfluss auch vorhanden ist vor Ort, der die langfristige Nutzung auch gewährleisten kann.
Weil das ist ja ganz wichtig, dass es nicht ein Projekt ist, was jetzt nur für kurze Zeit funktioniert, sondern dass es eben langfristig eine Lösung ist. Und dafür ist es ja wichtig, dass die Menschen vor Ort mit einbezogen werden. Darauf achten Sie auch, dass Sie einen Partner vor Ort haben, richtig?
Ja, genau. Wir haben langfristige Strategien. Das heißt, wir sind nicht in vielen Ländern und kurz da, sondern wir sind in wenigen Ländern lange da, weil die Probleme und Herausforderungen mit der Wasserinfrastruktur, glaube ich, hier manchmal sehr einfach klingen. Ne? Also ich habe schon häufig gehört, dass jemand sagte, ja, mein Onkel hat auch mal ein Wasserprojekt in Tansania gemacht, was cool klingt, aber Wasserinfrastruktur hierzulande oder woanders zulande zu realisieren, damit es langfristig funktioniert, ist halt was ganz anderes. Ne? Also es ist was anderes, wenn man ein Haus baut und das irgendwie ein paar hundert Jahre halten soll, als wenn man eine Scheune aus Holz irgendwie zusammenbastelt und mit dem ersten Wind das zerstört wird. Und der Fakt ist, dass in unserem Sektor Studien auch darstellen, dass circa etwas weniger als die Hälfte von derartigen Projekten innerhalb von 2 Jahren scheitern. Das nehmen wir bewusst wahr, dass es häufig unterschätzt wird und wir gehen das also genau von der anderen Seite an, versuchen sehr viel Kontext zu verstehen, sehr gute Partner auszuwählen, in die Partnerschaft fachlich, natürlich auch finanziell dann auch zu investieren, um das Problem nicht klein zu machen, um eine kleine Lösung daraus zu realisieren, sondern das Problem als Ganzes möglichst kontextreich zu verstehen und dann eine Lösung dagegen zu entwickeln, was auch erfordert, dass gewisse Maßnahmen halt anders aussehen oder eine viel längere Zeitspanne benötigen. Denn wir reden ja hier nicht nur über Infrastruktur, die geht ja schnell aufzubauen. Aber wie Sie schon sagten, die Königsdisziplin sozusagen ist eher sicherzustellen, dass die Strukturen, also auch die menschlichen Strukturen auch von den lokalen Behörden derartig aufgebaut und gestärkt werden, fortlaufend auch, um das Ganze funktionsfähig zu halten.
Wie wichtig ist das denn da für den Erfolg, dann auch gerade den langfristigen Erfolg der Projekte, dass das Land politisch auch eine gewisse Stabilität vorweisen kann? Weil Sie sagten ja gerade in Äthiopien, das Land ist gebeutelt auch durch viele Bürgerkriege. Ist das ein Hindernis?
Absolut. Also man wünscht sich Frieden, Frieden für die Menschen und Frieden um statt Geld in Panzer und was auch immer zu werfen, das in die Infrastruktur, also auch die Organisationen und die Behörden hineinzustecken. Wir haben beispielsweise in Tansania auf dem lokalen Niveau 2,5 Ingenieure, die dann für über 400 Projekte die Wartungsarbeiten durchführen sollen auf Behördenseite. Wow. Da arbeiten wir dann sehr proaktiv dran, okay. Nicht nur diese Stelle auf dem Distriktniveau, sozusagen auf dem Kreisniveau, sondern auch auf dem Bundesland und auf dem Bundeslandniveau zu stärken. Genau, weil ja, da brauchst auch einfach mehr Informationen und eine ordentliche Entscheidung, die auch irgendwie herbeigeführt werden müssen, die nicht immer von alleine kommen.
Mhm. Auch viel Geduld wahrscheinlich auch, ne? Also muss man immer wieder dranbleiben in der Situation.
Ja, das ist so. Finde ich nicht schlimm. Wir sagen ja auch immer, wenn es leicht wäre, wäre schon längst gelöst. Und die Sachen, die leicht gelöst werden, glaube ich, sind nicht immer die, die so wertvoll sind. Also wir bleiben dran. Aber definitiv ist es so, dass Staaten, vor allem jetzt in Ostafrika, wo wir auch sind, mit vielen Krisen zeitgleich zu kämpfen haben. Also auch wenn wir später vielleicht über das Thema Klimawandel und die Auswirkungen dessen sprechen, dann wird man das sehen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Staaten, die eigentlich ihren Staatshaushalt nur dadurch finanzieren können, dass sie Gelder aus dem Ausland bekommen, ja, stellt ja auch den Staat unter solchen Druck, dass sie selbst zu einem gewissen Teil nur bestimmen können, wo sie die Prioritäten legen können. Ansonsten machen das ja auch die Geldgeber. Und die können teils andere Interessen haben. Ne? Das ist ja jetzt auch eine besondere Zeit aktuell, in der wir uns befinden, in dem zwischenstaatliche Entwicklungszusammenarbeit und Partnerschaften neue Strukturen aufnehmen.
Ja, und Entwicklungsarbeit und Entwicklungsfinanzierung anscheinend, also ich meine, wir sprechen da natürlich auch über den rosa Elefanten im Raum, den US-Präsidenten, der natürlich einfach mal eben schlagartig Gelder einstellt, aber so, man hat das Gefühl, global beziehen sich die Länder immer mehr auf nationale Interessen und vergessen so ein bisschen die Verantwortung, die man halt auch hat und trägt für Menschen in anderen Ländern, oder?
Ja, also es ist bewusst so, dass unser Leben abhängig ist auch von anderen Ländern, die als Zulieferanten teils dienen, auf unser Wunsch, nicht auf deren Wunsch, dass das zu Problemen führt. Auch hierzulande will man zum Teil nur anerkennen. Und ich würde auch nicht mal sagen, dass dieses America First jetzt in dem Fall oder die deutsche Variante davon, die AfD, die da sagt, alles muss im Inland investiert werden, dass das wirklich zu einem besseren Wohlstand hierzulande führen wird, weil alles ist miteinander verbunden. Zwar kann man Grenzen aufbauen, aber wenn ich was weiß, ist, dass Grenzen überwunden werden, vor allem wenn man sich den Trend der letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, dann müssen wir schon das Problem oder auch die Herausforderung, den Kontext als solchen viel besser verstehen, uns öffnen gegenüber den Tatsachen, um dann Maßnahmen zu realisieren. Hier oder auch bei Trump hat man ja den Eindruck, dass das sehr geprägt von Ideologie ist, unabhängig von irgendwelchen Fakten. Also das, was gut klingt, ist cool. Tariffs sind cool, bis die Leute verstehen, worum es sich handelt und welche Auswirkungen das auch langfristig haben kann. Eigentlich würde man, ich glaube, das ist ja eine einfache Sache, auf die wir uns einigen können, von Zivilisierung auch auf der politischen, internationalen Ebene davon sprechen, dass wir ein bisschen mehr zusammenwachsen. Und auch Institutionen, die über Nationen hängen, vielleicht ein bisschen stärken, weil sie dann größer sind als der einzelne Akteur. Und damit auch die großen Probleme, die wir haben, als auch die Entwicklungen und Chancen, die sich dann dadurch ergeben würden, anzugehen. Das ist nicht, glaube ich, großartig diskutabel.
Aber es ist so kompliziert und so
Fortschritt
komplex.
Darstellt. Ja, es ist kompliziert, es ist komplex und es gibt auch tolle Anzeichen, dass das manchmal aufgeht. Es gibt aber jetzt, wie wir auch, wie Sie auch gesagt haben, diese ein Typ mit einer mit einer Kettensäge, der denkt, Abbau ist auch eine Form der Entwicklung.
Ja, und der bietet so einfache Lösungen an, glaube ich, für viele Menschen. Deswegen sagte ich, dass es eben gerade sehr komplex ist, die Weltlage insgesamt und vor allen Dingen das, was Sie natürlich da in Ostafrika auch beobachten können. Es ist eben sehr kompliziert, gerade was den Klimawandel angeht. Und der rutscht ja komplett in den Hintergrund, weil man das Gefühl hat, da möchte sich auch gar keiner mit beschäftigen. Und so einfache Lösungen werden gerade wieder so populär. Vielleicht können wir das aber auch noch mal kurz, weil Sie das gerade angesprochen haben, sagen. Also seit über 13 Jahren begleiten Sie ja jetzt die Projekte und auch die Arbeit in den drei afrikanischen Ländern vor allen Dingen. Wie hat sich denn die Situation durch den Klimawandel da verändert? Können Sie beobachten, dass sich die Lage zunehmend verschlechtert?
Beobachten, ja. Und wenn ich auch Vertrauen den Aussagen der Menschen vor Ort schenke, dann ist das keine Sache, die irgendwie seitdem nur präsent ist, sondern auch in den Jahren davor sich stetig aufgebaut hat. Was jetzt deutlich ist, ist, dass beispielsweise die Projekte, die sich von uns, wir haben das ausgeschlossen seit Anfang an, die aber auf eine günstige Basis gebaut wurden, werden unfunktionsfähig. Dadurch, dass es in den Hitzephasen heißer wird und in den Regenphasen die Oberfläche einfach zerstört wird, gibt es weniger Wasser, das sich sammelt, das in die Erde hineingeht, das das Grundwasser wiederbelebt bzw. regeneriert. Und Wasseranlagen, die auf wenige, also 15 Meter tief gebohrt wurden, die gehen vermehrt außer Betrieb. Ja, und das war vor 20 Jahren, vor teils 15 Jahren auch noch der Trend, dass man gesagt hat, ja, wieso 50 Meter oder 60 Meter tief gehen, wenn es schon ein bisschen Wasser auf 10 Meter geht. Das könnte damals vielleicht richtig gewesen sein, wenn man ausschließt, dass dieser Trend des Klimawandels sich nicht fortsetzt. Aber er hat sich fortgesetzt und dadurch sinken die Wasserlevel, die Grundwasserniveau. Man muss tiefer gehen, um ans Wasser zu gelangen. Und die Brunnen, die immer an weniger Tiefe gekoppelt sind, bringen kein Wasser. Das ist an sich schon ein großes Problem, denn viele Menschen sind orientiert an diese Wasserstellen.
Ja. Das heißt, Sie müssen die Projekte komplett umplanen und neu aufsetzen?
Unsere Projekte sind nicht davon betroffen, weil wir das von Anfang an eigentlich ausgeschlossen haben. Wir haben immer gesagt, Qualität geht vor und wir müssen jetzt nicht der günstigste sozusagen Anbieter sein. Uns geht es nicht darum, günstig zu sein, uns geht es darum, eine langfristige Lösung zu schaffen. Das sind zwei verschiedene Ziele und dadurch haben wir das schon eingegrenzt. Aber es gibt Tausende von diesen Anlagen, die die einzige Wasserquelle für einige Gemeinden sind, die jetzt aber nicht funktionieren. Das gekoppelt mit zunehmender Hungersnöte aufgrund des Klimawandels. Also ne, wenn man Äthiopien ist ein Beispiel dafür, immer mehr Menschen, die auf der gleichen Fläche immer weniger haben, also weniger Fläche pro Person, die sie beackern können. Und dann ist diese Fläche, die sie beackern können pro Person, nicht in einer höheren Qualität, sondern in einer zunehmend schlechteren Qualität. Und dagegen versucht man durch Forschung mit besseren Seeds, also ich weiß nicht, bessere Samen,
andere Agrikultur,
genau, das aufzuwerten. Doch im Net-Effekt ist man trotzdem schlechter dran. Also man bringt einfach weniger, weil gegen so einen Klimawandel haben wir noch nicht den Forschungsdurchbruch geschafft, um das anzugehen. Wir hinken ja dem Ganzen hinterher und es kann auch sein, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass wir einfach die ganze Zeit hinterherhinken und anstatt in 5 Jahren weiter zu sein, also diese Kluft zu schließen, diese Kluft sich verschlimmert, weil der Boden wird nicht von heute auf morgen, der jetzt Jahrzehnte sich verschlechtert hat, wird nicht von heute auf morgen besser. Wenn, dann würde das jahrelang dauern, um den wirklich agrikulturfreundlich zu machen jetzt.
Ja. Und das,
also produktiv. Ja. Ne?
Also, und das zeigt einfach mal, wie dringlich die Lage ist. Also was müsste eigentlich jetzt passieren, Herr Subotic? Also müssten jetzt auch viel mehr Menschen sich engagieren, viel mehr Menschen auch einfach mal begreifen, in welcher Lage wir uns befinden, oder?
Müssten wir. Leider verstehe ich die Welt in ihrer Absurdität, wenn ich so eine Comedy-Brille aufnehme, weil während es dort offensichtlich ist, dass es schwieriger und schwieriger und schwieriger wird und die Leute das nicht ein bisschen beeinflusst, sondern das ist, wie viel habe ich an Essen? Essen meine Kinder 3-mal, kann ich jetzt schon sagen, in den ländlichen Regionen? Nein, essen sie 2-mal, kaum bis selten. Essen sie 1-mal oder keinmal? Das ist die Frage, vor denen die Familien da stehen. Mhm. In real, ja? In real. Hier ist ja jetzt momentan die Diskussion, gibt es Klimawandel oder nicht zum Teil? In der Gesellschaft, natürlich weniger in der Wirtschaft. Ich glaube, da ist schon einiges angekommen. Aber so absurd ist die Welt, in der wir zum Teil leben. Ne?
Ich glaube, der Klimawandel, dass es ihn gibt, das ist, glaube ich, mittlerweile...
Weil in der Wissenschaft ist das klar. Sorry, das wollte ich auch nicht anzweifeln.
Ich glaube nur, wie man darauf... Genau, ich glaube, die Gesellschaft ist sich einfach nur nicht klar darüber, was das für uns alle bedeutet. Ne? Ich glaube, jeder, den Sie fragen, wenn auf der Straße gibt es den Klimawandel, würden wirklich 80% oder 90% sagen, ja, den gibt es. Aber niemand ist bereit dafür, irgendwas zu tun, das aufzuhalten. Ich glaube, das ist eher das gesellschaftliche Problem.
Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Effekte hier dann so ein bisschen weggedrückt werden. Abends, was waren jetzt zuletzt? Die Flüsse hatten weniger Wasser, die Bauer können weniger Wasser beziehen. Aber das betrifft mich ja nicht. Ich wohne ja in der Stadt. Ja. Im Ahrtal, ja, Katastrophen gibt es immer mal wieder und so weiter. Also es ist leicht, hier die Sachen so von sich zu drängen. Ich glaube, dieser Wandel hin zu, das ist wichtig und wir können etwas tun. Das Etwas mag nicht sofort einen Effekt haben. Das ist ja auch so, wenn man auf Jahrzehnte oder Entwicklung von Jahrhunderten sogar schaut, dann gibt es halt nicht den Knopf, den wir heute andrehen und morgen ist schon das Problem gelöst oder wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, da wünschen wir uns alle in der Gesellschaft als auch in der Politik und Wirtschaft konkrete Wege hin zu dem Ziel. Momentan stehen wir ja eher vor, also auch politisch und damit auch gewissermaßen gesellschaftlich vor der Frage, was das jetzt für die nächste Amtsperiode ganz konkret bedeutet, was gemacht wird, was aufgebaut und ausgebaut wird, was vielleicht sogar tatsächlich abgebaut wird. Wenn wir sozusagen auf den großen Bruder Amerika schauen, sehen wir, dass das Drill Baby Drill schon als eine Kehrtwende dargestellt hat, die erstmal eine Verschlechterung darstellt, eine Verschlechterung in der Spitze. Und da wird es dann auch den Bedarf geben, in Deutschland oder auch Europa sich zu positionieren. Also zu welcher Seite gehören wir auf dieser Debatte? Und da gibt es noch keine Antwort. Also für mich von der Politik und damit, glaube ich, auch ist die Gesellschaft, die selbst vielleicht ein bisschen positiv dem Thema gegenübersteht und einen Wandel haben möchte, kein politischer Rahmen gegeben, in dem sich das auch in der Wirtschaft und sonst wo widerspiegelt.
Ja. Sie haben ja ein Buch geschrieben, ein autobiografisches, das heißt Alles geben, und das trägt den Untertitel Warum der Weg zu einer gerechten Welt bei uns selbst anfängt. Also das heißt, Sie gehen ja schon davon aus, dass wir alle sehr viel bewirken können. Natürlich sieht man das ja auch an Ihrem Einsatz und Engagement. Sie bewirken ja sehr, sehr viel. Aber würden Sie wirklich sagen, jeder kann etwas tun?
Fast jeder, ne? Alles muss man immer qualifizieren. Aber keine Ahnung, wenn man hier alleinerziehende Mutter ist mit drei Kindern, ich glaube, dann tut man schon genug für die Gesellschaft, die drei Kinder hochzuziehen. Ja. Doch ich glaube, die meisten Leute leben nicht unter solchen prekären Bedingungen. Jetzt die zuhören wahrscheinlich, und die würde ich dann auch gerne adressieren, sondern die haben vielleicht einen Keller voller Zeug und noch ein bisschen was auf der Bank, haben auch Freizeit abends oder mal am Wochenende. Und investieren die in etwas. Das Etwas kann gekoppelt sein an Interessen, die sie für sich selbst haben. Und die Hoffnung ist natürlich, dass dieses Etwas, ob das beruflich ist oder auch als Konsumentin, als Wählerin, aber auch einfach als Person, ne, als Teil der Zivilgesellschaft, diese Rolle wahrzunehmen und mit Leben und Inhalt zu füllen. Das ist so der Ansatz in dem Buch, das darzustellen, dass wir ja alle viele Möglichkeiten haben, auch gewisse Fähigkeiten, und entweder können wir diese einbringen oder nicht für auch ein gesellschaftliches Ziel. Und das finde ich enorm wichtig, weil jetzt in den 13 Jahren, in denen ich das mache, die scheinbar wie 30 scheinen, habe ich tolle Menschen erlebt, die sich engagieren. Und das waren jetzt nicht immer zwingend die Leute mit der meisten Freizeit oder dem meisten Geld, sondern es waren wirklich die Leute mit dem größten Herz und die das dann umgesetzt haben in eine Tat. Ne? Die haben sich informiert, die haben die Themen verstanden, am Anfang gar nicht, aber dann mit der Zeit natürlich ergibt sich das. Und daraus ist auch häufig ein fortlaufendes, wachsendes Engagement, das auch zu einer großen Selbstidentifikation der Menschen geführt hat und damit auch eine tragende Rolle in der Gesellschaft hat, weil dann sieht man plötzlich Menschen, die für etwas stehen, ohne dass sie das sagen müssen, sondern es ist Teil ihres Lebens. Und diese Effektivität, die man dann als Einzelperson haben kann, die nicht berühmt ist, die nicht irgendwie zwingend nur vom Glück beflügelt wurde im Leben, ist schon beeindruckend. Und genau das ist halt auch die Aussage in dem Buch, dass es diese Möglichkeiten gibt und die nicht irgendwie gekoppelt sind an die Leute, die halbwegs berühmt sind.
Ja, was natürlich jetzt bei Ihnen der Fall ist. Aber ich fand da einen Helden, über den haben Sie im Buch und vor allem auch auf der Foundation-Homepage geschrieben. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber Wiebe Selassie Tesfaye-Selassie?
Also ja, Wiebe Selassie Tesfaye-Selassie, ja.
Ja, genau. Und er ist Hydrogeologe in Äthiopien und setzt wirklich da sein Wissen und sein Geld eben nicht dafür ein, um da immer mehr Kapital und Profit zu generieren, sondern er stellt halt auch seine Fähigkeiten in den Dienst der Gesellschaft. Also Sie würden, das imponiert Ihnen auch, oder muss man sagen?
Ja, total. Ich meine, das ist ein Mensch mit hohen Fähigkeiten. Der hatte die Möglichkeit, auch in die Privatwirtschaft zu gehen oder auch ins Ausland zu gehen mit seinen Fähigkeiten und dort sozusagen mehr zu haben. Aber mehr was? Ne? Das mehr wäre dann limitiert auf ihn und vielleicht seine direkte Familie. Aber er will ja auch für seine Menschen, seine Mitmenschen da sein und dafür seine Fähigkeiten einsetzen. Und Das geht sowohl in Äthiopien als auch hierzulande, wenn man sich engagiert, ob im beruflichen oder außerberuflichen, also im Ehrenamt, ist ja egal. Und was mich bei ihm einfach beeindruckt hat, ist, dass dieses Engagement im beruflichen stattfindet und das in einem besonderen Maße, mit einer besonderen Tiefe und auch mit einem besonderen Fokus auf die Gesellschaft. Also als konkretes Beispiel, eine Anzahl von Personen in seiner Familie und Freundschaft und in seinem Land, also die 10%, von denen ich vorher sprach, 600.000 Menschen, die da innerhalb von 2 Jahren gestorben sind.
In Äthiopien, ja.
Das ist für mich etwas, was ich sage, es ist etwas, was für ihn total real ist. Ne? Es ist der Onkel, es ist die Schwiegermutter, es ist der Schwager, so, ne, das darüber reden wir. Das ist für den, aber wenn ich mit ihm spreche, und ich habe heute noch mit ihm gesprochen, dann merkt man einfach diesen Fokus. Also er sagt, ja, das ist so, aber was soll ich jetzt tun? Meckern? Zu wem? Wozu? Das bringt da nichts. Ja? Ja. Sondern ich habe Möglichkeiten, die nehme ich wahr, weil gewisse Freiheiten kann mir niemand nehmen, also gucke ich, was ich tun kann. Und genau diese Haltung imponiert. Ich würde auch behaupten, dass ich die selbst habe. Ja. Aber ich stand noch niemals in so einer schweren Situation wie er, weil bei mir meine Familie lebt. Ne? Ich bin also nicht direkt affected dadurch. Deshalb fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter. Also ist jemand, der es noch schwerer hat, für mich ein tolles Vorbild, um einfach zu sehen, boah, Nevin, wenn ich mich mal schwach fühle oder whatever, dann ich mir, reiß dich mal zusammen. Ja? Es ist okay, tu und mach, weil am Ende geht es vor allem darum. Und auch dadurch fühle ich mich dann besser, fühle ich mich auch stärker, fühle ich mich auch selbstwirksamer. Also es ist etwas, was jetzt nicht auf Kosten von mich geht, sondern wirklich enorm lebenswert ist.
Obwohl das tatsächlich auch wenn Sie das immer wieder sagen, ein außergewöhnlicher Weg ist, den Sie eingeschlagen sind. Gerade aus eben dieser Profifußballwelt, das ist ja ein System, das wissen wir ja alle, das profitorientierter und kapitalistischer geht es fast nicht mehr. War das denn wirklich leicht für Sie, sich da innerhalb dieses Systems so anders zu verhalten als die anderen? Wie ist das denn überhaupt aufgenommen worden, Ihr Engagement und Ihre Stiftung und all das?
Mhm. Ich glaube, ziemlich früh habe ich irgendwann mal so einen Satz gesehen, dass meine Mutter hat mir das gesagt. Meine Eltern wohnen in Amerika, schaffen da in der Nähe von Wall Street. Da hat mal ihr Chef zu ihr gesagt, when the going gets tough, the tough get going. Und als sie mir das sagte, dachte ich, ja, okay, wenn es schwer wird, dann beginnen die harten Leute zu arbeiten. Also ne, dann geht es erst richtig los. Und ich habe es bei meinen Eltern gesehen, die haben so viel auf sich aufgenommen, so viel Verantwortung, so viel getan, also auch im Ehrenamt als auch im Berufsleben. Sie waren immer ehrlich und das sind auch dahingehend meine Vorbilder im jungen Alter gewesen. Und als ich dann selber in die Fußballszene mit 17 gedrungen bin und plötzlich auch in einem ganz anderen Kreisen waren, wo man über Engagement spricht, aber sehr wenig dafür leistet, kam so eine Diskrepanz auf, die ich irgendwie lösen musste. Also erstmal habe ich sie erkannt und verstanden, okay, hier spricht man, aber ich will nicht darüber sprechen, ich will das wirklich leisten, so dass ich überzeugt bin. Es ist mir egal, was andere Leute denken, wenn ich weiß, ich kann viel mehr leisten. Und genau diese Entwicklung ist dann auch im Buch sehr gut abgebildet, weil sie dann auch so dieses Erkenntnis darstellt, von einem jungen, wachsenden Menschen, der halt in den Anfang 20er Jahren dann beginnt auch mal die Welt außerhalb sich zu sehen und sich weiterentwickelt und teils auch auf jüngeren Erfahrungen und Vorbildern wie meinen Eltern.
Obwohl, weil man muss ja auch sagen, wenn man das sieht, sie haben ja auch so ein Bilderbuch, klassisches Profifußballleben geführt mit schnellen Autos und teuren, mit großen Villen und Partys und Frauen. Also sie kannten diese Welt ja schon. Was war denn dann der Moment oder was hat sie veranlasst und motiviert, dann zu sagen, so, ich möchte jetzt aber auch noch was anderes machen?
All das, was sie auferzählt haben, war so wertlos. Also ja. Es ist wie, ich könnte jetzt mir auch ein Gemälde kaufen für, weiß ich, 10.000 Euro, dann habe ich das hier. Ich weiß das gar nicht zu genießen. Es ist nicht mein Ding. Es macht mir keinen Spaß. Aber ich dachte, ich muss das haben, weil andere Leute das auch hatten. Ich habe mich nach außen orientiert, nicht nach innen. Und als ich dann auch eben Erfahrung gemacht habe von, ja, ich habe wirklich auch alles gegeben, um dieses Leben so zu leben nach dem Stereotypen, habe ich gemerkt, boah, das bringt halt gar nichts. Das ist voll die Show. Es ist, ich muss mich selbst überzeugen, dass dieser Urlaub irgendwie doch Spaß gemacht hat oder Spaß machen sollte und irgendwie sollte das Leben nicht so sein. Und parallel hat mir auch irgendwie ein Framework, also ein Konzeptrahmen gefehlt, um das einzuordnen. Und ich habe damals auch eine Bekannte gehabt, die hat Philosophie studiert und sie hatte halt irgendwie den ganzen Tag vor sich einen Professor, der sie auf andere Gedanken und andere Fragen gebracht hat. Und mir hat das ein bisschen gefehlt und sie hat das auch ein bisschen in mein Leben gebracht. Und so konnte ich dann, ja, mir die wesentlichen Fragen stellen im Sinne von, ja, möchte ich so weitermachen mit dem Ergebnis, das ja schon vorgeschrieben ist. Und zwar, es wird einfach immer mehr absurd oder es bleibt genauso absurd, wie es jetzt ist. Aber das Ergebnis wird sich nicht ändern. Es wird, ja, es gibt meinem Leben keinen wirklichen Wert, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und gleichzeitig habe ich ja schon in den Jahren zuvor mich sozial engagiert und immer den Eindruck gehabt, ja, das ist irgendwie cool, aber so eine Botschafterrolle, wo man ab und zu mal irgendwas macht und das dann eher in der Presse vorkommt, als dass das in sich in Stunden abbildet, das Engagement, das hat mich frustriert. Und dann kam so diese Entwicklung zusammen und auch das Erkenntnis, das dann gemündet hat in einer Abgrenzung dieser materialistischen Welt und hin zu einer, die am Gemeinwohl orientiert war. Und jetzt, 13, 14 Jahre später, ich bin jetzt 36, glaube ich, merke ich, dass das voll zieht. Also es macht voll Spaß, weil die Leute, mit denen ich mich unterhalte, sind also in der Stiftung oder auch eigentlich in meinem privaten Umfeld, ja, die haben auch da irgendwas zu bieten. Die leben nicht nur für sich oder nur für ihre direkte Familie, sondern sie haben auch irgendwie in Bezug zu der Gesellschaft, die vielleicht lokal ist oder in anderen Fällen in der Stiftung vor allem natürlich auch global. Und da fühle ich mich zu Hause, da kann ich mich mit zu 100% mit identifizieren und sehr gut alles andere, was nicht dazugehört, total vernachlässigen, weil das können andere machen, aber ich weiß, wo ich meine Zeit investiere.
Also Sie blicken ja dann schon auch sehr kritisch auf das Profifußballsystem, was das angeht. Wenn Sie jetzt, also Sie sind ja sozusagen da raus, würden Sie sich schon auch wünschen, dass mehr Spieler auch mehr Verantwortung übernehmen?
Nicht nur mehr Spieler, mehr Menschen insgesamt.
Ja, ne? Okay.
Bei Fußballspielern ist es auch wichtig zu betonen, das sind häufig Kids, die seit irgendwie 14 oder mittlerweile 4 getrimmt sind, Fußballer zu werden. Die kennen nichts außerhalb dessen oder sehr wenig, weil sie schon in der Schule vielleicht bevorzugt werden und dann auch der Bildungsweg halt nicht vollumfänglich erfüllt wird. Und dann irgendwann mal ist man halt, man kennt nur Fußball, man kennt nur links, rechts, vorne, hinten und dieses Stadion und das. Und jetzt können wir hoffen, dass die irgendwie großartig was regeln. Doch ich glaube, da braucht es halt einfach mehr Unterstützung, mehr Begleitung, vielleicht auch mehr Forderung an die Vereine und die dann das weitergeben an die Spieler. Doch bisher ist das, lässt noch zu wünschen übrig, auch wenn das Potenzial natürlich riesig ist, weil leider stellen wir fest, es ist weiterhin sehr angesehen, zum Teil auch auf Kosten von anderen Sportarten, obwohl es auch zunehmend jetzt mit mehr Frust verbunden ist von den Fans, die ich zumindest kenne, die sich immer weniger und weniger mit den Spielern identifizieren können, weil das jetzt auch einfach absurde Summen sind, die da zugehören.
Die kann man gar nicht mehr greifen, so Summen sind das. Also ich finde schon, Sie haben natürlich recht, die Frage stellt sich nicht nur im Profifußball, aber denen kommt natürlich eine große Verantwortung durch die Vorbildfunktion zu. Und irgendwie bräuchte es schon mehr Vorbilder, also mehr Neven Subotic, die auch andere Werte vermitteln für die kleinen Jungs. Also Fußballer, ich weiß nicht, die mit dem Rad zum Training kommen, die mal mit dem Bahn zum Spiel anreisen. Aber diese Statussymbole sind doch immer noch eine, ganz wichtig, spielen eine große Rolle. Fußballer äußern sich ja auch eh zu kaum gesellschaftlichen Themen. Also das heißt, das ist natürlich schon ein sehr, sehr gesellschaftsrelevanter Bereich, wo aber wenig passiert, ne?
Wo wenig passiert, ja. Ja. Leider.
Ja. Jürgen Klopp hat mal vor einigen Jahren über sie gesagt, vor 400 Jahren wäre so jemand wie Neven Subotic heilig gesprochen worden. Das habe ich mir gemerkt. Und sie haben ja 2022 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Vielleicht ist das so ein bisschen wie heilig sprechen hier in Deutschland. Und sie haben ja seit ihrer Kindheit alles gegeben, um eben auch bei diesen Fußballprofis, bei den Besten mitspielen zu können. Also Energie, Zeit, waren diszipliniert, ehrgeizig. Jetzt heißt ja alles geben auch ihr Buch. Also ist aus dem Allesgeben für den Sport ein Allesgeben für andere geworden? Also ist alles zu geben Ihr Motto, Herr Subotic?
Ist auf jeden Fall so mein Motto, beziehungsweise mein Kompass. Weil Allesgeben nicht der Anspruch ist, zu sagen, ein bisschen, wenn jeder ein bisschen was macht, dann vielleicht könnte die Sachen besser werden. Natürlich stimmt das. Problem ist, ein bisschen orientiert sich an Null. Also wie wenig können wir tun? Und ich habe das in dem Buch eben auf den Kopf gedreht und gesagt, nee, lass uns mal fragen, wie viel kann ich tun? Weil dann sieht man viel mehr Möglichkeiten, die da sind und kann sie dann wahrnehmen oder halt nicht. Aber es ist halt ein Perspektivwechsel dahingehend zu, was wir leisten können. Und das finde ich enorm wichtig. Einerseits sich selbst zu stellen, also als Person auch mit Eigenverantwortung umzugehen. Ne? Die fängt ja auch bei sich selbst an. Wir laufen ja nicht zu unseren Nachbarn und sagen so, du hast das nicht gemacht, du hast dich da nicht sozial engagiert und da nicht. Also muss es etwas sein, was sich von innen her entwickelt. Und ich denke, die Leute, die auch zum 50. Mal eine Arte-Doku sich anschauen, müssen dann irgendwann mal auf den Punkt kommen, zu sagen, ja, okay, was bedeutet das jetzt? Weil dass die Welt ungerecht ist, das wissen wir. Es ist jetzt keine große Informationslücke oder dass der Klimawandel, wie ich jetzt auch vorhin beschrieben habe, in Ostafrika und in anderen Ländern der Welt auch angekommen ist, zum Teil auch hier, mit gravierenden Folgen, die nicht mehr zurückzudrehen sind. Das ist schon da. Also diese Informationen, die gibt's. Die Frage ist Handlungsebene. Was macht man? Ja, jetzt kann man hoffen, irgendjemand anders macht irgendwas. Doch ich kann nicht über die Handlung von anderen Menschen bestimmen. Ich kann aber über meine Handlung bestimmen und diese idealerweise an ein Maximum orientieren. Nicht, weil ich das Maximum leisten muss, sondern weil es mir hilft, mich an dem Maximum zu orientieren und zu sagen, okay, ich kann doch mehr. Und ich bin als Sportler groß geworden. Damit ist so dieses Messen an, wie viel kann ich, für mich viel natürlicher, als zu sagen, wie wenig kann ich Mensch sein? Und lass mal das erfüllen und dann ist auch gut. Ja, und genau, das ist so mit die Kernaussage.
Und auch hier muss man noch mal kurz erwähnen, sagen Sie das nicht nur und Sie schreiben sozusagen nicht nur ein Buch darüber, sondern Sie haben auch hier jetzt ein weiteres Projekt gestartet, das in Deutschland ansetzt. Wirklich wirksam nennen sich da Workshops, die die Stiftung anbietet. Da kann jeder auch lernen, sich zu engagieren und vor allen Dingen auch junge Menschen lernen, wie sie etwas bewirken können. Also auch da wieder sofort, haben sie sofort umgesetzt und sind sofort also dahin gekommen, dass man Menschen zum Handeln bringt. Vielleicht zum Schluss, gibt es noch einen Wunsch für die Zukunft? Wie sähe für Sie eine ideale Welt aus?
Oh, das ist eine loftige Frage. Ich lebe in der Realität. Also ich glaube und hoffe, dass wir nicht mehr viel Verantwortung an sozusagen die Wirtschaft oder die Politik auslagern. Die haben alle Verantwortung, müssen sie auch dieser Verantwortung ziehen. Und es ist auch gut, dass wir das tun. Wir sind aber auch eigenmächtig als Menschen. Ja, das merkt man darin, wenn, keine Ahnung, Leute Nachbarschaftshilfe anbieten und irgendwie was daraus resultiert, dann sind das am Ende so drei Leute, die sich immer mal zusammentun und aus einem Gedanken und einer Idee Realität schaffen. Nichts anderes habe ich irgendwann mal gemacht mit der Stiftungsgründung und jetzt haben wir 500 Projekte, 30.000, 35.000 Unterstützer und haben für 300.000 Leute dieses lebenswichtige Menschenrecht realisiert. Ja, es ist immer erst ein Gedanke, doch lass uns nicht bei dieser Gedankenwelt bleiben. Am Ende müssen wir eine Realität schaffen. Und ich glaube, dass dieser Weg, den ganz viele Leute bereits gegangen sind, also wirklich zu handeln, in das Engagement zu kommen, wo es vielleicht nicht klar ist, was man tun kann oder soll, aber sich zumindest in diesen Raum zu bewegen, zu erfassen, was kann ich machen, was machen andere, das ist in der Regel ein sehr fördernder Kreis, weil andere Menschen auch nicht alle die Antwort haben, aber wir gemeinsam dafür sorgen können, uns mit Antworten und Ideen und durch Diskussion zu beflügeln, um diesen konkreten Schritt dann in die Handlungsebene zu schaffen. Also da gibt es noch diese Zwischenphase zwischen ich möchte was machen zu okay, was mache ich jetzt und ist das jetzt richtig und gut und genug? Solange man sich eben entlang diesem Kompass alles geben orientiert, ja, nicht so wenig wie möglich, glaube ich, kommt man auf tolle Menschen in der Gesellschaft, die eben was tun. Und das dazu würde ich alle Leute, die gerade zuhören, einladen.
Wahnsinn. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, für Ihren Einsatz und vor allen Dingen auch für das Gespräch. Neven Subotić, vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Neven Subotić war Fußballprofi, ist mit dem BVB zweimal deutscher Meister geworden und hat auch den DFB-Pokal gewonnen. 2012 hat er die Neven Subotić Stiftung gegründet. Mittlerweile heißt sie Welfare Foundation. Vor allen Dingen sorgt sie dafür, dass Menschen in Ostafrika Zugang zu sauberem Wasser haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und mittlerweile baut die Stiftung auch auf Bildungsprojekte, auch bei uns in Deutschland, die auf soziales Engagement setzt und den Fokus auf die wichtige und knappe Ressource Wasser richtet. Das war eine Folge Grad Global, ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, einer Initiative des Bundesentwicklungsministeriums. Mein Name ist Anja Backhaus. Wir freuen uns über Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören.